SRF 3.
Weil das Vorhaben eh keine Chance gehabt hätte, der Bundesrat will das Bankgeheimnis im Inland nicht lockern. Weil die Daten bisher nicht öffentlich waren, China hat laut einer Medienrecherche über Jahre hinweg viel mehr Kohle verbrannt, als bisher angenommen. Weil im Vatikan im großen Stil Verschwendung betrieben wird, ein neues Buch enthüllt fast Unbeschreibliches aus den Innereien des Kirchenstaates. Und auch morgen gibt's außerhalb des Nebels mit ein paar Wolkenfelder recht viel Sonne. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Steuerhinterzieher in der Schweiz sollen sich nicht hinter dem Bankgeheimnis verstecken können. Das war das Ziel des Bundesrates, als er sich vor 2,5 Jahren daran machte, das Steuerstrafrecht zu überarbeiten. Und es war klar, das Bankgeheimnis in der Schweiz sollte gelockert werden. Doch jetzt heißt es plötzlich Halt. Der Bundesrat stellt die Revision zurück. Gaudenz Wacker weiß weshalb.
Eine Lockerung des Bankgeheimnisses im Inland. Mit diesem Vorschlag stach der Bundesrat in ein Wespennest. Linke begrüßten das Vorhaben zwar, doch bürgerliche und Wirtschaftsverbände ließen kaum ein gutes Haar daran. Nun reagiert der Bundesrat. Heute schätzt er die politischen Erfolgschancen einer Lockerung als gering ein und stellt die Revision des Steuerstrafrechts zurück. Ganz zur Freude der Verfechter des Bankgeheimnisses im Inland. Der Zürcher SVP-Nationalrat und Initiant der Bankgeheimnisinitiative Thomas Matter etwa betont,
dass heute ein wichtiger Tag ist für den Schutz der finanziellen Privatsphäre in der Schweiz. Und ich möchte auch den Bundesrat an dieser Stelle loben, dass er zu diesem Schluss gekommen ist und diese Revision zurückzieht.
Offensichtlich habe seine Initiative den nötigen Druck aufgesetzt. Der Bundesrat habe sich aber wohl auch vom Resultat der Wahlen leiten lassen. Nach dem Sieg von SVP und FDP könne es gut sein,
dass er zum Schluss gekommen ist mit diesem bürgerlicheren Parlament, dass die Vorlage es noch schwieriger haben wird, im Parlament durchzukommen.
Da solle sich Thomas Matter aber nicht zu früh freuen, warnt SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer. Sie ginge zwar am liebsten noch weiter als ursprünglich der Bundesrat und wünscht sich den automatischen Informationsaustausch auch im Inland. Und doch zeigt sie durchaus Verständnis dafür, dass der Bundesrat das Projekt nun auf Eis legt. Denn dafür brauche es den richtigen Zeitpunkt, und der sei erst nach der Abstimmung über die Bankgeheimnisinitiative, die das Bankgeheimnis in der Verfassung verankern will. Die Initiative werde eine breite Debatte entfachen.
Die Lohnabhängigen müssen mit dem Lohnausweis jeden Fünfer versteuern. In der Schweiz, bin ich überzeugt, haben wir eine große Mehrheit von ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Und die wollen die Gleichbehandlung.
Die Initiative werde abgelehnt, hofft Susanne Leutenegger-Oberholzer. Und danach sei der richtige Moment für einen neuen Anlauf, das Bankgeheimnis zu lockern. Frühestens im Herbst 2016 wird sich das Stimmvolk zur Bankgeheimnisinitiative äußern können. Danach will der Bundesrat entscheiden, wie es weitergeht.
Der Papst hat ein Problem. Seine Kardinäle erleben ein ganz anderes Leben, als er vorlebt. Wir hören hinter die Mauern des Vatikans gleich. Jetzt hören wir zuerst aber Fabian Schlurp zu. Er hat die Nachrichten.
Angestellte in der Schweiz müssen ihre Arbeitszeit nicht mehr lückenlos dokumentieren. Der Bundesrat lockert auf Anfang des nächsten Jahres die Vorschriften zur Arbeitszeiterfassung. So müssen Angestellte, die mehr als 120'000 Franken brutto verdienen, ihre Arbeitsstunden gar nicht mehr erfassen, sofern das der Gesamtarbeitsvertrag vorsieht. Wer weniger als diese 120'000 Franken verdient, muss künftig nur noch die Gesamtdauer der täglichen Arbeitszeit aufschreiben. Einzig bei Sonntags- und Nachtarbeit müssen weiterhin Arbeitsbeginn und Ende festgehalten werden. Wer Finanzprodukte kauft, etwa Aktien, Edelmetalle oder Anleihen, soll besser geschützt werden. Mit einem neuen Gesetz will der Bundesrat erreichen, dass Kunden die Risiken verschiedener Anlagemöglichkeiten besser kennen und so ihr Vermögen nicht unwissend aufs Spiel setzen. Für Banken und Versicherungen bedeutet das, sie müssen ihre Kunden besser informieren und beim Verkauf von Produkten darauf achten, dass diese auch zu den Kunden passen. Für Konsumentenschützer geht der Kundenschutz in diesem neuen Finanzdienstleistungsgesetz trotzdem zu wenig weit. Die Vorschläge kommen nun ins Parlament. Die ukrainische Polizei sei mitschuldig an den gewaltsamen Zusammenstößen vom 2. Mai 2014 in Odessa. Zu diesem Schluss kommen Juristen des Europarats in einem Bericht zu den Krawallen, bei denen 48 Personen ums Leben kamen. 42 von ihnen waren Gegner der pro-westlichen Regierung in Kiew. Bis heute sei nicht geklärt worden, weshalb die Polizei weitgehend passiv blieb, als Anhänger der Regierung und Regierungsgegner aufeinander losgingen. Unklar sei auch, weshalb die Feuerwehr fast eine Stunde brauchte, um zum brennenden Gewerkschaftshaus zu gelangen, in dem die 42 Regierungsgegner starben. China hat über Jahre hinweg 17% mehr Kohle verbrannt als bisher angenommen und damit auch mehr Treibhausgase ausgestoßen. Das schreibt die New York Times unter Berufung auf bisher nicht veröffentlichte Daten aus den letzten Jahren. Allein für 2012 sei die Angabe für den Kohleverbrauch im Statistischen Jahrbuch um 600 Millionen Tonnen angehoben worden. Die Korrekturen wurden wenige Wochen vor der UNO-Klimakonferenz in Paris öffentlich. Dort werden von China Zusagen für eine Begrenzung des Kohlendioxidausstoßes erwartet. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.971 Punkten plus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu 1.0794 Franken gehandelt, der Dollar zu 99,32 Rappen.
Und hier gleich eine Verkehrsmeldung in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Gisikonroth und Buchrain. Stau nach einem Unfall. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt.
Info 3 Abend.
Alles muss ans Licht. Das ist der Titel eines Buches, und zwar eines von Gianluigi Nuzzi. Der Name lässt vielen im Vatikan, die in Rom, die Haare zu Berge stehen. Vor 3 Jahren hat Nuzzi mit seinen WatiLeaks-Enthüllungen über die Geldverschwendung im Vatikan für Schlagzeilen gesorgt. Nun legen er und morgen ein anderer Autor nach mit weiteren News aus den Innereien des Vatikans. Ich habe Franco Battel in Rom gefragt, was denn im neuesten Nuzzi steht.
In diesem Buch stehen sehr viele Einzelheiten darüber, wie das Finanzgebaren des Vatikans in den letzten Jahren war. Stichworte ist beispielsweise Verschwendung. Es wurden offenbar, das zeigen Dokumente, Gelder verschwendet, beispielsweise für viel zu teure Wohnungen von Kardinälen. Es geht aber auch ums Thema beispielsweise Transparenz, wie mit Spendengeldern umgegangen wird, die dem Vatikan zufließen, ob darüber genügend Rechenschaft abgelegt wurde und wo diese Spendengelder dann am Schluss tatsächlich hingeflossen sind.
Gibt es dazu Beispiele?
Eines der Beispiele, das in einem Buch relativ detailliert aufgearbeitet wird, das ist der sogenannte Peterspfennig. Das ist eine Spende, die alljährlich in katholischen Kirchen rund um den Globus eingezogen wird. Und da sagt der eine Journalist oder hat der eine Journalist recherchiert, dass von 10 eingenommenen Euro 8 in der vatikanischen Verwaltung versickern und tatsächlich nur 2 bei Bedürftigen ankommen. Es geht aber auch um beispielsweise die Liegenschaften, den bedeutenden Liegenschaftenbesitz des Vatikans. Der werde schlecht verwaltet, da werde viel zu wenig Geld auch eingenommen, unter anderem eben auch darum, weil Kardinäle in zu teuren Wohnungen lebten.
Das sind ziemlich happige Vorwürfe. Sind sie glaubhaft?
Der eine Autor zumindest, der stützt sich auf Dokumente, die er teilweise im Anhang seines Buches publiziert. Sollten diese Dokumente falsch sein, dann gehe ich davon aus, dass wir das bald erfahren würden. Ich gehe aber nicht davon aus.
Da wird offenbar Geld in großem Stil verschwendet, auch in den letzten Jahren, also auch noch unter Papst Franziskus. Wie reagiert er, der armen Papst?
Zuerst einmal mit Empörung. Sein Sprecher, Vatikansprecher Lombardi, verurteilte dieses Datenleck vor einigen Tagen aufs Schärfste. Und eben, wie wir wissen, wurden 2 vermutliche Täter, sozusagen, welche eben diese Dokumente herausgegeben haben sollen, verhaftet. Einer davon sitzt noch immer im vatikanischen Gefängnis. Das ist die eine Seite. Von der anderen wissen wir noch wenig, nämlich davon, ob der Papst nun eben auch auf die erhobenen Vorwürfe reagiert. Beispielsweise auf den Vorwurf, eben bei den Spenden herrsche zu wenig Transparenz oder eben bei Immobilienbesitz, da würde geprasst. Da bleibt jetzt zu warten, ob der Papst bald auch reagiert und Maßnahmen trifft.
Aber diese Bücher, schaden sie dem Papst?
Der Autor selber hat gesagt, er habe aufzeigen wollen, auf welch massiven Widerstand der Papst bei der Reform der Kirche stoße und hat somit eigentlich vorgegeben, er wolle den Papst in seinem Bemühen unterstützen. Aber natürlich, diese Bücher sind gedacht und geschrieben für ein breites Publikum. Sie wurden bereits auch in mehrere Sprachen übersetzt.
Sagt unser Korrespondent in Rom, Franco Battel.
Info 3 Abend.
Weißer Sand, tiefblaues Meer und ein einsamer Luxusbungalow unter Palmen. Das sind die Malediven. Doch versteckt vor den Augen der meisten Touristen spielen sich auf diesen Paradiesinseln politische Intrigen ab. Politiker verschwinden im Gefängnis, auf Motorbooten explodieren Bomben. Die Malediven stecken in einer Krise. Sandra Petersmann.
Jetzt greift Präsident Abdullah Yameen zum äußersten Mittel. Er ist seit einer umstrittenen Wahl vor 2 Jahren im Amt. Yameen hat heute den Notstand ausgerufen wegen einer mutmaßlichen Bedrohung der nationalen Sicherheit. Im Klartext bedeutet das eine umfassende Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Verhaftungen jederzeit möglich. Unmittelbar betroffen ist eine geplante Massendemonstration der größten Oppositionspartei. In 2 Tagen wollte die Demokratische Partei der Malediven mit einem Protest durch die Hauptstadt Male für die Freilassung ihres inhaftierten Anführers Mohamed Nasheed kämpfen. Nasheed war der erste demokratisch gewählte Präsident des Inselstaats. Er hat sich international als Klimaschützer einen Namen gemacht, vor allem durch seine spektakuläre Kabinettssitzung am Meeresgrund. Heute sitzt er im Gefängnis. Nasheed wurde in einem international stark kritisierten Antiterrorverfahren zu 13 Jahren Haft verurteilt. Im Gefängnis sitzt auch der amtierende Vizepräsident des Landes. Ihm wird Hochverrat zur Last gelegt. Er soll für eine Explosion an Bord der Yacht von Präsident Abdullah Yameen Ende September verantwortlich sein. Was sich liest wie ein schlechter Krimi, ist vor allem Ausdruck eines anhaltenden Machtkampfes. Präsident Yameen stammt aus der Familie des langjährigen Ex-Diktators Gayoom, die Nebenbuhler und demokratische Herausforderer gleichermaßen fürchtet. Das Netzwerk der Familie kontrolliert bis heute viele wichtige Schaltstellen im Sicherheitsapparat und in der Justiz.
Nicht nur eitel Sonnenschein also auf den Malediven, das war der Bericht von Sandra Petersmann. Und das war Info 3 News und Hintergründe kompakt. Online gibt's uns unter srf.ch/news. Verantwortlich Andrea Abbühl und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.